Diese Sendung wird präsentiert von Raiffeisen Oberösterreich.
Es ist wieder Zeit für einen Matchplan und damit herzlich willkommen zur 52. Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Heute mit einem Rückblick auf den Europacup-Einsatz des LASK am Donnerstagabend in Bosnien-Herzegowina. Und wir schauen auf Spieltag Nummer 15 in der Bundesliga. Da heißt es dreimal Oberösterreich gegen Wien. Der FC Blaues Linz ist zu Gast beim SK Rapid Wien und zwar am Sonntag um 14.30 Uhr. Der LASK, der empfängt die Wiener Austria ebenfalls am Sonntag, Anstoß um 17 Uhr und in der zweiten Liga, da bestreitet die SV Ried ihr Auswärtsspiel beim ältesten Fußballverein Österreichs, beim First Vienna Football Club am Freitag um 20.30 Uhr. Und über all das spreche ich heute mit Günter Meierhofer, Sportredakteur und ausgewiesener Fußballexperte. Hallo Günter.
Hallo.
Günter, wie gehabt, der FC Borac Banja Luka, regierender Meister in Bosnien-Herzegowina, aktuell auf Platz 3 in der Tabelle, knapp 9 Millionen an Gesamtmarktwert. Wir wissen es, beim LASK sind es rund 39 Millionen. Aber diese siebte Spielminute, da ist jede Statistik eigentlich für den Mistkübel, oder?
Jede Statistik und auch der Spielplan war für den Mistkübel. Die rote Karte gegen Torhüter Jörg Siebenhandel hat natürlich alles verändert.
Wie hast du diese Szene miterlebt? Da gibt es einige Dinge, die dir, glaube ich, aufgefallen sind, die da einfach nicht optimal gelaufen sind.
Ja, es war eine Kette von Missverständnissen. Es hat begonnen mit der Flanke vor den Strafraum, eigentlich gar nicht so gefährlich. Abwehrchef Philipp Ziers hat zuerst den Schritt nach vorne gemacht, um den Stürmer ins Abseits zu stellen. Das hat dann nicht funktioniert, weil Filip Stojkovic hat dann am Ende, hat der VAR dann gezeigt, hat das Abseits aufgehoben. Dann ist er zurückgelaufen. In der Zwischenzeit hat sich Jörg Siebenmann gedacht, Ziers kommt nicht hin, muss ich herauslaufen. Hat aber da auch eine Sekunde gezögert vielleicht, die Sekunde zu viel. Und am Ende dann hat Ziers den Kopfball, wollte den Kopfball zurückspielen auf den Torhüter, der dort nicht gestanden ist, wo er ihn vermutet hat, weil er nicht geschaut hat oder weil die Kommunikation einfach schlecht war. Wenn der Jörg Siebenmann da rauskommt, muss er so laut schreien, dass kein Zweifel besteht, was jetzt passiert. Es hat halt nicht funktioniert und dann passiert halt diese rote Karte. Dass dann der Tormann hingreift, wenn der Ball an ihm vorbeifliegt, das kann ich ihm nicht vorwerfen. Das hat er sein Leben lang so trainiert. Das ist einfach ein Reflex. So ist das Spiel in eine ganz andere Bahn gelaufen.
Ja, natürlich, Nona, da muss man wechseln. Marco Schopp hat dann Milairo Bochade rausgenommen. Mit welcher Idee dahinter?
Die Idee war, und das hat man vor dem Ausschuss schon ein bisschen gesehen, dass man mit zwei Stürmern, also mit Ljubicic und Schul auf einer Linie, das Herausspielen des Gegners behindern wollte. Und auf dieser Linie ist er dann treu geblieben, indem man nicht einen Stürmer herausgenommen hat, wie es normalerweise oder wie es oft ist, sondern dass er einen defensiven Mittelfeldspieler herausgenommen hat.
Wie hat sich das dann ausgewirkt auf das Spiel? Der LASK hat das ja vor allem, wenn wir auch die Expected Goals, also diese Statistik der Torgefährlichkeit sehen, da hat man es ja vor allem auch die ersten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht.
Ja, man muss grundsätzlich sagen, dass der LASK in Unterzahl das gut gemacht hat. Natürlich hat Borac viel mehr den Ball gehabt, aber so richtig torgefährliche Aktionen waren eigentlich ganz, ganz wenige dabei. Die sind erst gekommen, als dann beim LASK ein bisschen die Kraft ausgegangen ist. Okay, es war auch ein Stangenschuss dabei, da war ein bisschen Glück dabei. Der LASK hat es gut gemacht, vor allen Dingen zu Beginn der zweiten Halbzeit, weil da hat man dann wirklich versucht, flach herauszukombinieren, die Muster, die man zuletzt schon erkannt hat, ein bisschen wieder ins Spiel zu bringen. Das heißt, eine Steilklatsch, also man spielt in die Tiefe und der angespielte Spieler lässt den Ball prallen und dann geht's weiter. Das hat man gesehen und so ist auch das Tor gefallen.
Jedenfalls schwierige Verhältnisse, die man da gesehen hat, für beide Mannschaften natürlich. Lukas Jungwirt ist da reingekommen, wir haben ihn auch beim Training schon ein bisschen beobachtet, 20 Jahre jung, also ich glaube, beim LASK muss man sich am wenigsten um die Tormänner irgendwelche Sorgen machen, oder?
Ja, das aber schon seit Jahren. Also der LASK hat irgendwie ein sehr gutes Händchen entwickelt, was Torhüter angeht. Ich erinnere, Barbaro Perwan ist beim LASK Nationalspieler geworden, sein Nachfolger Alexander Schlager ist beim LASK Nationalspieler geworden, der Nachfolger Tobias Laval ist beim LASK Nationalspieler geworden. Dann hat man jetzt mit Lukas Jungwirth einen aktuellen U21-Teamtorhüter und hatte zu Saisonbeginn sogar noch einen zweiten mit Nikolaus Polster. Der ist jetzt beim WRC die Nummer 1, weil man ihn dorthin verkaufen konnte, weil man eben seit Jahren sehr, sehr gute Torhüter, wenn ich sagen produziert, aber zumindest ausbildet und entwickelt. Und das ist halt ein bisschen schade, dass es bei den Torhütern so gut funktioniert, aber bei den Feldspielern kommt da nichts.
Bei Jungwirth hast du erzählt auch im Vorgespräch über diese Kooperation. Wie ist das gelaufen jetzt im Sommer? Da war es ja noch nicht klar, dass er tatsächlich zu den Schwarz-Weißen wechseln wird.
Jungwirth kommt ja aus dem Nachwuchs, das Lars kommt aus der Akademie. Und für einen jungen Torhüter ist es extrem wichtig, dass er Spielpraxis bekommt. Es bringt ihm nichts, wenn er jetzt die ganze Zeit auf der Bank sitzt. Deshalb gibt es im österreichischen Fußball die Möglichkeit einer Kooperation. Das ist wie eine Leihe. Der Jungwirth Lukas wurde zur Zweitligist Miravaka verliehen, aber auf Kooperationsbasis. Das heißt, der Lask konnte ihn jederzeit zurückholen. Und das wurde jetzt schlagend, als sich Tobias Laval verletzt hat.
Nach dem Spiel ist man immer gescheiter, das stelle ich einmal voran. Was sagst du dennoch über die Aufstellung? Und es ist auch ein bisschen reflexartig, da sind wir fast beim Tormann, wenn es irgendwie die Reaktionen auch von Seiten der Fans dann heißt, warum spielt denn ein Maximilian Entrop nicht von Beginn an, der jetzt Woche für Woche so richtig regelmäßig trifft?
Das ist für mich oder von außen relativ schwierig zu beurteilen. Natürlich kann man fordern, dass der Maximilian Entrop spielt, weil er zuletzt getroffen hat. Aber wir sehen nicht, wie er trainiert. Wir kennen seine medizinischen Werte nicht. Er kommt aus einer Verletzung, hat eben den Saisonbeginn verpasst wegen einer Knieverletzung. Womöglich hätte er spielen können, aber was wäre der Preis gewesen? Entweder eine Möglichkeit, die bessere Möglichkeit, er schießt das Siegestor, es kann aber auch schlechter ausgehen, er verletzt sich und fällt dann wieder länger aus. Also Belastungssteuerung ist ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen, wenn Spieler nach Verletzungen zurückkommen. Und man kann fest davon ausgehen, dass Marco Schopp nach bestem Wissen und Gewissen handelt.
Ja, und er hat auch einige Verletzte, die auch im Rahmen jetzt vom Europacup-Spiel dabei waren. Du hast erzählt, Jovicic auch nicht ganz fit und Sascha Horvat, der war gar nicht dabei.
Ja, und dann fehlen eben die Alternativen auf der Bank. Dann hat dann Maximilian Entrop mehr oder weniger als linker Mittelfeldspieler ist er in die Partie gekommen, weil eben wenig Alternativen übrig waren. Und dann ist es halt schwierig, dann ist das Ergebnis über die Zeit zu bringen.
Ja, vor dem Spiel hast du geschrieben, 3 Punkte sind Pflicht in Bosnien-Herzegowina. So hast du den Marschplan, warum nicht Matchplan, das weiß keiner so genau, beschrieben. Jedenfalls Conference League zu Ende jetzt aus deiner Sicht?
Na, jetzt braucht man schon wirklich eine Überraschung. Es sind noch 2 Spiele, daraus braucht man 6 Punkte. Das hört sich jetzt nicht unmöglich an, aber das nächste Spiel ist in Florenz am 12. Dezember. In Florenz muss man gewinnen, wenn man in das Playoff einziehen will, wenn man unter die besten 24 will, und da sollten 8 Punkte reichen. Und dann müsste man halt das letzte Spiel, den Jahresabschluss am 19. Dezember gegen Reykjavik auch noch gewinnen.
Ja, schauen wir mal, ob es dann wirklich nur mehr heißt, Fokus voll auf die Bundesliga. Jetzt geht es natürlich dann gleich weiter in der Bundesliga, und zwar am Sonntag gegen die Austria, 17 Uhr in der Raiffeisen Arena. Das vorletzte Bundesligaspiel ist das in diesem Kalenderjahr, und da geht's für den LASK gegen einen alten Bekannten. Was fällt dir ein, wenn du den Namen Marko Raguz hörst?
Mir fällt ein, dass ein hochtalentierter Stürmer, der eine lange Leidensgeschichte hinter sich hat, nicht die erste, er war schon vorher mal lange verletzt und hat dann wieder den Weg zurückgeschafft und jetzt ist er auch wieder auf dem besten Weg zurück.
Ja, 100 Spiele hat er für den LASK absolviert, 26 Mal getroffen, und jetzt kommt der 26-Jährige aus Everding eben zurück zu seiner alten Heimat. Mit gemischten Erinnerungen, wie er sagt, aber die positiven, die überwiegen.
Ja, auf jeden Fall, und zu so einer Zeit gehören ja trotzdem auch irgendwo Rückschläge, und die hat es natürlich beim LASK auch sehr, sehr viel gegeben. Und da möchte ich schon einfach trotzdem sagen, das war eine super Zeit, und es war, wie gesagt, nicht immer einfach. Es war auch dass ich am Anfang vor allem nicht wirklich viel gespielt habe und auch Verletzungen gehabt habe, zweiter Liga, plötzlich dann Europa League und gewaltige Erfolge. Wie gesagt, also geniale Zeit gewesen, geniale Zeit gehabt, und also ich persönlich erinnere mich sowieso am liebsten einfach an schöne, schöne Zeiten, und halt mir das einfach sehr, sehr positiv, die Erinnerungen, weil, ja, wie gesagt, es gehören immer wieder Rückschläge dazu, und das Positive ist trotzdem dann das, was überwiegt. Und für mich persönlich, ich freue mich immer wieder, wenn ich über den LASK her oder wenn ich trotzdem nur von Spielern her, die dort spielen, mit denen ich auch zusammengespielt habe, oder ehemaligen Spielern, und habe da auch noch einen sehr, sehr guten Draht zu den meisten. Also von dem her, das ist auf jeden Fall ein Kapitel in meinem Leben, was ich tief in meinem Herzen trage.
Ja, auch wenn er gerne in der Raiffeisen Arena auch für den LASK gespielt hätte, hat er im Gespräch noch weiter erzählt, er bereut den Schritt nach Wien sicher nicht. Aus deiner Sicht würde er auch heute noch gut zum LASK passen?
Ich glaube, er würde in Österreich mit seinem Talent und seinen Fähigkeiten zu jedem Club gut passen. Er ist mit dem Rücken zum Tor wahrscheinlich der Beste, den wir in Österreich haben. Also wenn man den anspielt, dann weiß man, der Ball ist dort sicher und er kann ihn auch gut verteilen. Das ist das, was vielen Stürmern in Österreich ihm abgeht. Und er hat einen Torriecher, er hat vielleicht nicht die Top-Geschwindigkeit, aber dafür hat er eben den Torriecher und weiß, wo er zu stehen hat.
Jetzt tastet er sich so ein bisschen heran, hat jetzt schon einige Minuten wieder gesammelt für die Austria. Und den LASK, den beobachtet er immer noch sehr intensiv, hat er gesagt, er ist noch immer mit den Spielern sehr viel im Kontakt. Wie schätzt er denn die aktuelle schwarz-weiße Mannschaft ein?
Das denke ich schon sehr, sehr stark trotzdem noch. Nachdem der Anfang der Saison ein bisschen holprig war, haben sie sich jetzt mit zwei wichtigen Siegen da in Alltag von Salzburg, wo sie 6 Punkte geholt haben in den letzten Minuten, natürlich die Punkte geholt. Ich glaube trotzdem, dass der Markus Schopper sehr, sehr guter Trainer ist, dass da trotzdem der Kader einen unglaublichen Wert hat. Einer der, sage ich mal, teuersten Kader in der Liga auf jeden Fall. Und da kann man auf jeden Fall einen starken LASK erwarten. Und es wird auf jeden Fall ein enges Spiel werden, denke ich, weil in der Liga sieht man es trotzdem, dass jedes Spiel sehr, sehr eng ist und dass jeder jeden irgendwo erschlagen kann und dass ja, oftmals Kleinigkeiten entscheiden. Und ich denke, dass das am Sonntag auch wieder der Fall sein wird.
Ja, jetzt das letzte Bundesliga-Heimspiel in diesem Jahr am Sonntag um 17 Uhr. Dieser Heimspieltag ganz im Zeichen der Familien. Da gab es jetzt im Laufe der Woche exklusive Führungen und auch eine Kinderpressekonferenz. Und damit zurück zum Sportlichen noch kurz. Wie würdest du da die Rollen jetzt verteilen? Wir haben schon gehört, die Austria richtig gut drauf. 7 Pflichtspielsiege in Folge gefeiert.
Ja, es ist genauso wie Marco gesagt hat. Im Endeffekt werden Kleinigkeiten entscheiden. Ein bisschen könnte dem LASK helfen, dass Fitz von der Austria gesperrt ist. Der war ja in den vergangenen Wochen als Vorbereiter großartig in Form. Also das könnte dem LASK ein wenig helfen, aber 7 Siege in Folge machen etwas mit einer Mannschaft. Sie waren nicht immer glorreich, sie haben die Gegner nicht zerlegt, aber wenn du gewinnst, dann ist das ein gutes Zeichen, dass du das nächste Spiel auch gewinnen kannst.
Ja, wir hoffen auf 3 Punkte da im letzten Bundesliga-Heimspiel für den LASK. Und damit kommen wir zum FC Blau-Weiß Linz. Günther, der nächste Entwicklungsschritt, den hat man vor einer Woche jetzt verpasst gegen den GRK, hat eine Führung verspielt, hat dann 1:2 schlussendlich verloren. Was hat denn da gefehlt, Trainer Gerald Scheiblinger?
Ja, ist die Frage, so wie der Mannschaft auch die Frage gestellt, was gefehlt hat. Ich denke, dass man schon verlangen kann, dass man hohe Aufmerksamkeit über 90 Minuten aufs Spielfeld bringen kann. Wir haben das als Mannschaft nicht geschafft, haben sehr leichtfertig Gegentore zugelassen und haben das Spiel eigentlich hergeschenkt. Spielverlauf ist uns entgegengekommen. Wir haben 1-0 geführt durch ein wunderschönes Tor und haben dann innerhalb von 10 Minuten das Spiel hergeschenkt. Und das ist einfach so nicht zu akzeptieren.
Ja, da geht er relativ hart ins Gericht mit den Spielern. Heißt das auch ein bisschen übersetzt, dass wenn da nicht alle an einem Strang ziehen, dann wird es schwierig für Blau-Weiß?
Es geht nicht um den Strang, glaube ich, das schließe ich aus. Es geht darum, dass man eben auch gegen den GRK eine Top-Leistung bringen muss, damit man ein 1:0 über die Runden bringt.
Davor eben gegen Salzburg gewonnen, dann geht es gegen den Aufsteiger leider in die andere Richtung. Scheiblin hat auch gesagt, man habe sich da vor allem beim zweiten Gegentor gegen den GRK wie eine Schülermannschaft angestellt. Und einer, der war in diese Aktion involviert, freilich der Verteidiger Martin Moormann. Wie fällt denn seine Analyse aus?
Ja, da hat er vollkommen recht. Ich glaube, da war mir, wo ich auf jeden Fall voll beteiligt war in der Aktion, sofort klar, dass das einfach schlecht verteidigt war. Müssen wir besser machen, aber ich glaube, dass wir allgemein nicht zu 100% im Spiel waren von Anfang an. Wir haben gewusst, dass das ein schweres Spiel für uns wird, weil es auch einfach eine ganz andere Spielanlage war, wo wir einfach viel mehr Ballbesitz haben werden. Ja, hoffen wir, dass wir es jetzt am Wochenende natürlich besser machen und dann wieder 3 Punkte machen können.
Er hat es angesprochen, viel mehr Ballbesitz und da kommt dieses Thema so ein bisschen immer wieder, dass sich Blau-Weiß-Linz gegen tiefstehende Mannschaften schwerer tut, als wie eben gegen Salzburg.
Ja, es ist halt auch schwierig, ja, tatsächlich Chancen herauszuspielen. Im Konter sind immer Räume da, kann man mit Geschwindigkeit viel erledigen. Das geht halt nicht, wenn alles schon statisch ist, dann muss man halt versuchen, auch im letzten Drittel, wenn es eng ist, trotzdem Tempo ins Spiel zu bringen.
Und es fehlt so ein bisschen die individuelle Klasse da gerade vorne, dass vielleicht einer ein Spiel im Alleingang entscheiden kann.
Ja, vielleicht fehlt ein bisschen die zündende Idee, ja.
Ja, erwähnt haben wir eben diesen nächsten Entwicklungsschritt, den man da jetzt verpasst hat. Aber Ergebnisse sind das eine. Woran macht denn der Trainer sonst diese Schritte fest?
Ja, Entwicklungsschritte sind natürlich, dass wir viel stabiler geworden sind und konstanter als im Vorjahr. Wir verlieren genauso unsere Spiele, aber wir sind immer auf Augenhöhe unterwegs und sind immer knapp dran. Haben mittlerweile auch mehr Siege als im Vorjahr. Also die Entwicklung stimmt schon und einzelne Spieler sind viel reifer geworden und bringen auch wirklich sehr, sehr gute Leistungen. Aber wir sind halt trotzdem Blau-Weiß Linz und müssen dann Rückschläge verkraften und müssen die akzeptieren, aber auch wenn es weh tut. Aber das ist schon der Ansatz, dass wir da einfach nur mal Spur konstanter werden als Team und dass wir genau darauf schauen, mit welchen Spielern arbeiten wir weiter und welche Spieler brauchen vielleicht einen neuen im Kader.
Bevor wir über mögliche neue Spieler sprechen, diese Konstanz, da meint er schon in dem Fall die Leistungen, weil die Ergebnisse, ja, die haben jetzt einfach nicht wirklich gut gestimmt.
Die Ergebnisse haben nicht gestimmt, die Leistungen haben durchwegs gepasst. Es fehlt halt jetzt wieder, es fehlen halt ein bisschen die Erfolgserlebnisse. Das gegen Salzburg war ein außergewöhnliches Ereignis und man muss auch sagen, Salzburg ist so leicht zu schlagen wie lange nicht. Der Gerk hat gewusst, mit dem neuen Trainer, die müssen alles hineinwerfen in die Partie und da war halt mehr Widerstand da und da hat sich dann blau-weiß schwerer getan, weil momentan eben nicht jedes Rädchen in das andere greift.
Schäblener hat über eben mögliche neue Spieler gesprochen. Jetzt steht es kurz davor, dass eben da das Wintertransferfenster sich öffnet. Hast du da Positionen im Kopf, mit denen sich der FC Blau-Weiß Linz vielleicht beschäftigen sollte, wenn es eben vielleicht um eine Alternative geht?
Ich glaube, Blau-Weiß Linz kann in jedem Mannschaftsteil Verstärkungen brauchen, vielleicht bis auf das Tor. Überall kann man besser werden. Die Frage ist nur, was ist möglich? Vor allem im Winter ist es fast unmöglich, tatsächlich Spieler dazu zu bekommen, die dir weiterhelfen, weil die meisten Verträge laufen ja bis zum Sommer. Und dann bekommt man im Winter nur Spieler, die woanders nicht zum Einsatz kommen oder die den Vertrag auflösen. Ob das dann eine Hilfe ist, wenn man einen erst aufbauen muss, dass er spielfit oder dass er helfen kann, das ist eine andere Frage. Es ginge dann vielleicht noch aus dem skandinavischen Raum, also dort, wo ganz Jahresmeisterschaft gespielt wird, dort enden die Verträge mit Jahresende. Aber das ist ja auch immer eine Frage, hole ich von dort einen, weiß ich, das bringt mich tatsächlich weiter. Das ist die Frage, die Sportdirektor Schösswinter beantworten muss.
Ja, jetzt geht es auf jeden Fall gegen Rapid auswärts und Martin Moormann, wir haben ihn vorher schon gesehen, das ist ein besonderes Spiel für ihn, er trifft auf seine Ex-Kollegen. Ja, und kann man da jetzt im Vergleich zum GRK-Spiel vielleicht ein bisschen leichter aufspielen gegen den Rekordmeister aus Wien?
Ja, Favorit sind wir auf jeden Fall nicht, würde ich jetzt einmal sagen, auch wenn wir es vielleicht daheim geschlagen haben. Sicher hat man, glaube ich, gesehen, dass wir uns in den Spielen vielleicht ein bisschen leichter tun, wie in den anderen, wie vorher schon gesagt. Aber natürlich müssen wir schauen, dass wir da einen Punkt oder so viel wie möglich mitnehmen und einfach unser Spiel wieder zu 100% an Platz bringen.
Es gibt ein Projekt, habe ich mir noch erklären lassen, von den Fans. Da heißt es irgendwie Mission 600, so wenn ich da richtig informiert bin, dass da 600 blau-weiße Fans mit dabei sein werden. Wie wichtig ist allgemein der Support jetzt nicht nur bei den Heimspielen, sondern dann auch in Hütteldorf?
Ja, ich glaube, der ist immer wichtig. Man sieht daheim, wie viel uns die Fans geben können, wie sie uns pushen auch können mit dem, was sie einfach auf den Rängen machen. Und deshalb ist es natürlich auswärts auch genauso wichtig wie daheim. Und wir hoffen, dass so viele wie möglich mitkommen und uns dort anfeuern und unterstützen.
Samstag 14.30 Uhr gegen Rapid. Die Rollen sind klar verteilt. Der Favorit sind natürlich die Grün-Weißen, oder?
Ja, natürlich. Aber man hat gesehen, dass man Chancen haben kann. Die Shamrock Rovers haben in der ersten Halbzeit gar nicht gut ausgesehen. Da hätte es viel höher stehen können. In der zweiten Halbzeit haben sie einen Gang dazugeschaltet und haben dann den Ausgleich, haben den Ausgleich erzielt und dann das Ergebnis bis zum Schluss haben sie Zeit geschunden, damit 1:1 ausgeht. Also Rapid ist durchaus etwas anfällig zurzeit, sinnlos unentschieden zu spielen.
Ja, Rapid ein bisschen eine Wundertüte. Wir hoffen natürlich, dass da für die Blau-Weißen was Zählbares rausschauen wird. Und damit kommen wir zur SV Ried. 3:0 Siege in Folge hat man gefeiert. Und jetzt geht's gegen die Wiener, die sicher auch zu den Titelaspiranten dazu zu zählen sind. Neben der Admira und natürlich der SV Ried-Trainer Maximilian Senft.
Ich glaube, es gibt eben diese drei Titelaspiranten. Es gibt von den dreien einen Verein, der das auch klar und mutig ausgesprochen hat. Das sind wir. Die anderen zwei sprechen es intern aus, aber nicht nach außen. Dementsprechend ja, haben die auch sehr große Qualität im Kader. Ich glaube auch mit Boateng hat einen Stürmer, der gut drauf ist. Aber ja, wir wollen unser Ding durchziehen, wir wollen unsere Leistung bringen und ja, freuen uns.
Ja, aber er hat jetzt diese Rollen angesprochen und auch diese ja, Strategien sozusagen. Wie ist das bei der Admira, bei der Wiener? Haben die einfach einen Zugang, dass sie ein bisschen tiefer stapeln?
Da muss man schon mal bei der Wahrheit bleiben. Die SV Ried ist der Top-Titelkandidat, ist auch im Zweijahresplan vorgesehen, dass man in der zweiten Saison aufsteigt, haben den besten Kader, haben die besten Möglichkeiten. Was soll man da anderes sagen, wenn man selber im Zweijahresplan drinstehen hat? Bei der Admira, natürlich sind da Ambitionen da. Man holt nicht, ein Sportdirektor ist Peter Stöger, man holt nicht Thomas Silberberger als Trainer, wenn man ewig in der zweiten Liga bleiben will. Man holt nicht einen Deni Alla, das ist alles vollkommen klar. Aber dass der Top-Titelfavorit nach wie vor Ried ist, das ist ganz klar.
Schlüsselspiel vor einem Monat gegen die Admira hat man 1:0 verloren. Ist das jetzt wieder so ein Schlüsselspiel für Ried? Weil er hat es ja auch geheißen, gerade diese Spiele, da tut sich die Mannschaft ein bisschen schwer.
Ich glaube, in der aktuellen Situation ist jedes Spiel ein Schlüsselspiel, weil der Rückstand auf Admira Wacker sollte bis zur Winterpause nicht mehr größer werden.
Ja, jetzt trifft da eben der Dritte auf den Zweiten. Schauen wir mal, was da dann möglich sein wird. Verteidiger Fabian Wohlmuth, über den sprechen wir jetzt. Der ist im Sommer ja dann doch geblieben. Da gab es offenbar ein Angebot von Wolfsberger AC. Er hat sich dann eben für einen Verbleib im Innenviertel ausgesprochen, wächst jetzt immer mehr so in eine gewisse Führungsrolle rein. Ja, wie breit ist denn jetzt die Brust vor dem Spiel bei der Wiener?
Ja, also wir haben natürlich ein bisschen ein Loch gehabt, ohne Frage. Aus dem haben wir, glaube ich, unsere leeren Songs sind noch gut rausgekommen. Wir wissen jetzt auch, was für Hebel dass wir da ja, angesetzt haben. Und ja, ich glaube einfach, dass wir jetzt wieder in unserer Form sein. Treffen die zwei, ja, oder Admira, Wiener Sieger, die formstärkste Mannschaft zurzeit. Wie auch. Sicher ein cooles Auswärtsspiel, Flutlicht sind es 30 Kilowatt, also ja, für das Spiel spielen wir in der zweiten Liga.
Wie dich selber, du bist jetzt 22, aber man doch also von außen ein bisschen den Eindruck, also schon so eine Art Führungsspieler siehst du selber auch so ein bisschen in der Rolle, also ein bisschen als Antreiber, als positive Figur?
Ja, schon, das ist einfach mein Naturell. Da ja, würde ich liegen, wenn ich sage, dass es anders wäre. Ich bin nicht einer, der ja, sich für keinen Konflikt scheut, das bin ich einfach. Und ja, ich glaube, dass ich da der Mannschaft auch auf der mentalen Ebene gut was geben kann. Und ja, so sehe ich meine Rolle.
Ja. Ja, danke an dieser Stelle an unseren Kollegen Thomas Streif, der hat sich da mit den Riedern unterhalten. Junger Mann, 22 Jahre, guter Mann?
Guter Mann und ist auch sicher bereit für den Sprung in die Bundesliga. Also von der Spielweise her erinnert er extrem an Reinhold Ramfl, der jetzt bei der Austria spielt und vorher beim LASK. Spielt auf der rechten Seite den Flügelverteidiger, also neben einer Dreierkette und ihn zeichnet halt aus, dass er 90 Minuten auf und ab marschiert und dann auch einige Tore erzielt und Tore vorbereitet. Und er geht halt mit diesem Willen, geht er halt voran. Es ist nicht die ganz große technisch feine Klinge, aber solche Spieler braucht eine Mannschaft. Er geht 90 Minuten die Linie auf und ab.
Das wird auch jetzt im Winterfall sein. Wir hoffen auch auf Zählbares auf Punkte für die Rieder da beim First Vienna Football Club. Und damit sage ich Günther, danke fürs Gespräch und deine Analyse. Das war sie, die 52. Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Ja, heute ganz vergessen, Hinweis hier auf unseren neuen Instagram-Kanal. Stellt uns eure Fragen, oen.matchplan. Unsere sogenannten Experten versuchen das alles so gut wie möglich zu beantworten. Ja, nächsten Donnerstag sind wir dann zurück für euch, dann mit einer Vorschau auf den letzten Bundesligaspieltag in diesem Kalenderjahr. Da trifft dann der LASK auf den Wolfsberger AC und zwar auswärts. Der FC Blau-Weiß Linz, der empfängt die Austria aus Klagenfurt und die SV Ried, die spielt zu Hause gegen den SV Stripfing. Und damit sage ich danke fürs Zusehen und fürs Zuhören beim Matchplan der Oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, auf Nachrichten.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.